Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Ursula Mense herzlich willkommen. Die große Bankenhochzeit, sie könnte tatsächlich wahr werden. Gemunkelt wird schon lange, nun ist bestätigt worden, es gibt Gespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank über eine mögliche Fusion. Unser Thema heute ergänzt durch einen Blick in die Geschichte der Deutschen Bank und ihre diversen Fusionsbemühungen. Außerdem die Kundgebung zum Equal Pay Day heute, der wieder einmal ins Gedächtnis gerufen hat, wie ungleich die Bezahlung von Männern und Frauen in vielen Jobs immer noch ist. Auch der Bundeshaushalt wird ein Thema sein. Er sorgt bereits für heftigen Streit in der Koalition. Heute wurden die Zahlen bekannt, zumindest halboffiziell. Zunächst aber nach Berlin. Die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist ein Fakt. Über alle Branchen und Berufe hinweg verdienen Frauen laut Statistischem Bundesamt ca. 21% weniger als Männer. Das hat viele Gründe. Einen glaubt Facebook-Managerin Sheryl Sandberg gefunden zu haben, der nicht so offensichtlich ist und eher mit kulturellen bzw. gesellschaftlichen Verhaltensweisen zu tun hat. Schauen Sie sich die Dynamik in Meetings an, sagt sie im Handelsblatt-Interview. Männer sahen das Lob ab, Frauen werden unterbrochen. Kleine Mädchen dürfen nicht bossy sein, bei Jungen finden wir das gut. Vielleicht auch das. Bausteine, die allmählich verändert zu einer gleichberechtigteren Behandlung und Entlohnung von Frauen im Job führen. Heute haben Verbände und Gewerkschaften die bestehende Ungerechtigkeit thematisiert und auf ihrer Kundgebung zum Equal Pay Day erneut bessere Gesetze gefordert. Claudia van Laak berichtet.
Billige Tickets nur für Frauen. Mit dieser Aktion reagierten die weiblich geführten Berliner Verkehrsbetriebe BVG heute auf die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Statistisch gesehen verdienen Männer 21% mehr als Frauen. Deshalb war für den weiblichen Teil der Berliner U- und S-Bahn-Fahrer das Ticket heute 21% billiger. Eine Aktion, die auf das tiefer liegende Problem hinweisen sollte. DGB-Chef Rainer Hoffmann.
Heute am 18. März, 77 Tage nach dem 1. Januar, haben Frauen in diesem Lande mehr oder weniger für lau gearbeitet. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass damit endlich Schluss ist.
Die Gesetze, die Lohnlücke verringern sollten, seien nicht wirksam, liefen ins Leere, so DGB-Chef Hoffmann auf einer Gewerkschaftskundgebung am Vormittag am Brandenburger Tor. Er forderte eine Frauenquote auch für Vorstände, nicht nur für Aufsichtsräte. Außerdem transparente Gehälter. Ein entsprechendes Auskunftsrecht müsse auch für kleine und mittlere Unternehmen gelten. Hoffmann weiter.
Wir brauchen endlich ein Bundesgleichstellungsgesetz. Das soll ja 2025 kommen und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Leistungsfunktionen im öffentlichen Dienst endlich realisieren.
SPD-Bundesfrauenministerin Franziska Giffey schloss sich den Gewerkschaftsforderungen an. Eine Frauenquote auch in den Vorständen der wichtigsten deutschen Unternehmen sei ganz in ihrem Sinne.
Es gibt mehr Männer, die Thomas oder Michael heißen, als Frauen in den Chefetagen der deutschen Unternehmen. Das kann es doch wohl nicht sein. Und damit können wir auch nicht einfach stehen lassen, wenn Menschen sagen, naja, das ist eben so, wir finden keine. Ja, wenn wir keine finden, dann müssen wir eben nochmal genauer gucken. Und es muss sie geben. Und wenn sie nicht da sind, sofort, dann müssen sie unterstützt werden auf ihrem Weg.
Für die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA dagegen ist der heute ausgerufene Equal Pay Day pure Ideologie. Frauen entschieden sich eben für schlechter bezahlte Berufe, sagt der BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Ein weiterer Teil der Lohnlücke entstehe durch vermehrte Teilzeitarbeit von Frauen. In Wirklichkeit liege die Lohnlücke nur bei 2%. Damit gehöre Deutschland im europäischen Vergleich zu den Ländern mit den geringsten Lohnunterschieden, so die Arbeitgeber.
Vom Equal Pay Day berichtete Claudia van Laak. Und nun zu den Fusionsgesprächen zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank. Kaum waren sie bestätigt, hagelte es Kritik von allen Seiten. Besonders in Berlin, wo doch die entscheidenden Auftaktstrippen gezogen wurden, fürchten auch viele eine systemrelevante Großbank dieser Art. Brigitte Scholtes fasst die Reaktionen aus der Finanzwelt und der Politik zusammen.
Begeistert ist man im politischen Berlin nicht unbedingt von der Ankündigung der Fusionsgespräche zwischen den beiden Großbanken. Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz die beiden Häuser dazu gedrängt habe, das sieht sein Sprecher Heiner Hebestreit jedenfalls nicht so.
Ich habe keinen Druck wahrgenommen seitens des Bundesministeriums der Finanzen.
Regierungssprecher Steffen Seibert wiederum gab sich schmallippig.
Die Bundesregierung wird das beobachten, aufmerksam beobachten.
Dass die Vorstände beider Banken eher widerwillig diese Gespräche aufgenommen haben, das könnte politisch motiviert sein, mutmaßt Florian Tonka, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
Vielleicht will Olaf Scholz einfach Kontrolle über diese beiden Banken in Deutschland behalten und verhindern, dass da auch vielleicht mehr international, mehr europäische Akteure mit ins Spiel kommen. Das sind politische Erwägungen und da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Skeptisch zeigt sich auch der frühere finanzpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Gerhard Schick, der sich inzwischen bei der Bürgerbewegung Finanzwende engagiert. Er verweist auf die Gefahr des Scheiterns einer solch großen Bank.
Wenn die umkippen, dann ist die Gefahr, dass das gesamte Finanzsystem leidet. Und deswegen ist auch eine europäische Megabank ein Problem. Allerdings muss man sagen, dass andere Banken eben stabiler aufgestellt sind als die Deutsche Bank. Von daher zumindest es nicht dann zwei schwache Institute wären, die zusammengehen.
Die Aktionäre aber scheinen angetan von der Vorstellung, mit der Übernahme der Commerzbank könnte die Deutsche Bank eine implizite Staatsgarantie erhalten können. Ein wesentlicher Punkt für die Zurückhaltung gegenüber dem Projekt liegt aber vor allem darin, dass für eine Fusion vor allem Kostensynergien sprechen würden. Das aber bedeutet eines, sagt Klaus Nieding, Vizepräsident der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein massiver Arbeitsplatzabbau. Ich gehe von deutlich mehr als 20.000 Stellen aus. Wenn Sie einmal schauen, Commerzbank Dresdner Bank, die Fusion, da sind Arbeitsplätze auf der Strecke geblieben, die der Belegschaftsstärke der Dresdner Bank vor der Fusion entsprochen haben. Ich vermute, wir reden hier über 30 bis vielleicht sogar 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da entlassen werden können im Zuge der ganzen Geschichte. Und dass ein sozialdemokratischer Bundesfinanzminister einem solchen Projekt das Wort redet, finde ich schon bemerkenswert.
Das kritisierte auch Frank Bsirske scharf. Der Verdi-Chef ist Mitglied im Kontrollgremium der Deutschen Bank. Das werde die Dienstleistungsgewerkschaft auch in den Aufsichtsräten der beiden Banken kritisch begleiten. Auch die Bundeskanzlerin scheint mit solchen Folgen nicht glücklich. Ihr Kanzleramtsminister Helge Braun sagte gegenüber der Bild-Zeitung, wenn es zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze käme, wäre das ein schwieriger Befund. Doch es gibt offenbar starke Kräfte, die die Fusion durchdrücken möchten, vermutet Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende.
Das scheint eben mit dem Aufsichtsratschef Achleitner bei der Deutschen Bank, mit Cerberus, also einem wichtigen Anteilseigner, auch richtig relevante Kräfte zu geben, die auf eine solche Fusion drängen. Von daher halte ich es durchaus für möglich, dass dieses Projekt durchgezogen wird und hoffe aber, dass es noch verhindert werden kann.
Das dürften die Institute nicht wünschen, die die Fusionsverhandlungen beratend begleiten. Eine der Banken, die die Commerzbank berät, ist übrigens die Investmentbank Goldman Sachs. Deren früherer Deutschlandchef Jörg Kukis ist seit einem Jahr Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.
Über die Reaktionen auf die Fusionspläne der Deutschen und der Commerzbank war das Brigitte Scholtes. Und wir wollen nun diese Pläne, unabhängig davon, wie aussichtsreich sie zum jetzigen Zeitpunkt sind, zum Anlass nehmen und ein wenig zurückblicken in die Historie der Deutschen Bank und auch der versuchten Fusion. Denn davon hat es jede Menge gegeben und so manche blieb erfolglos. Aber eine Bankenhochzeit dieses Kalibers, Clemens Kindermann, der Leiter unserer Wirtschaftsredaktion, ist ins Studio gekommen. Den möchte ich jetzt gerne fragen. Hat es so einen Fusionsplan schon einmal gegeben unter deutschen Banken?
Oh ja, das hat es, und zwar eigentlich in einer ähnlichen vergleichbaren Konstellation. Zwischen der Deutschen Bank und der damaligen Dresdner Bank sollte es eine sogenannte Fusion unter Gleichen einvernehmlich geben. Das war im Jahr 2000, also noch lange vor der Finanzkrise. Eine fusionierte Bank hätte mehr als 120.000 Mitarbeiter gehabt, davon sollten 16.000 Arbeitsplätze wegfallen. Daran kann man sehen, auch schon damals war Wegfall von Arbeitsplätzen schon ein Grund für Fusionen. Aber damals stemmten sich innerhalb der Deutschen Bank die Investmentbanker gegen diese Fusion, weil sie nicht zusammenarbeiten wollten mit denen von der Dresdner Bank. Kann man übrigens auch dran lernen, dass auch die Unternehmenskultur ein ganz wichtiges Problem sein kann für eine Fusion. Und die wurde dann auch schon nach ein paar Wochen wieder abgesagt. Der damalige Chef der Dresdner, Bernhard Walter, musste gehen. Geblieben ist dann Rolf Breuer, den kennen Sie noch, den Chef der Deutschen Bank, legendär, auch wegen seines TV-Interviews, kritische Äußerungen zur Kirche. Gruppe. Das war das, kostete die Deutsche Bank Millionen und war vielleicht das teuerste TV-Interview der Wirtschaftsgeschichte.
Es gibt auch noch einen anderen Namen, Josef Ackermann. Der wurde ja dann selbst Chef der Deutschen Bank. Der steht doch wie kaum ein anderer Manager für die jüngere Geschichte der Deutschen Bank.
Ja, kann man sagen. Also Josef Ackermann war die prägende Gestalt der Deutschen Bank von 2002 bis 2012. Erst Vorstandssprecher, dann alleiniger Vorstandschef. Das ist die Zeit der großen Finanzkrise 2008, der Lehman-Pleite. Und Ackermann hat versucht, in dieser Zeit die Deutsche Bank zu einem Geldhaus von internationalem Rang zu machen. Und zwar insbesondere dadurch, dass er das Investmentbanking gestärkt hat. Also den Wertpapierhandel, Handel mit Anleihen, Begleitung von Börsengängen, Vermögensverwaltung. Und er hat dabei diesen Investmentbankern praktisch freie Hand gegeben. Und das hat, die haben dann auch alles Mögliche getan, auch in Grauzonen, was dann wiederum zu Milliardenstrafen führten und Belastungen für die Deutsche Bank. Und darunter leidet die heute noch. Der Kurs der Aktie, der Börsenwert, die Bilanzen. Das ist alles auch noch ein Vermächtnis von Josef Ackermann.
Ja, auch der Commerzbank hat ja der Kauf dann der Dresdner Bank nicht besonders gut getan. Sie ist aufgegangen in die Commerzbank damals. Das war aber keine Fusion, oder?
Das war keine Fusion, das war eine lupenreine Übernahme. Die Dresdner wurde von der Commerzbank geschluckt, war mitten in der Finanzkrise 2008, 2009 und eine höchst heikle Angelegenheit. Da musste der Staat einspringen und der Commerzbank helfen mit Milliarden. Und das ist der Grund, warum der Bundesfinanzminister heute, auch wichtig zu wissen, bei der aktuellen Fusion so eine wichtige Rolle spielen kann, weil er seit der Aktion damals heute immer noch eine Beteiligung in Höhe von 15% an der Commerzbank hält.
Und wie schätzen Sie das ein? Wird die aktuelle Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank denn überhaupt gelingen können?
Also ich habe da große Zweifel, was man aus diesem historischen Rückblick, den wir jetzt gerade gemacht haben, lernen kann. Das Zusammengehen von Banken, das ist wirklich nicht einfach. Wir haben es hier mit sehr unterschiedlichen Unternehmenskulturen zu tun. Das eigentliche Kapital jeder Bank ist ja das Vertrauen der Kunden. Das muss man lange aufbauen, das kann man nicht einfach so hin und her schieben. Die Commerzbank hat die Integration der Dresdner nur mit größter Mühe hinbekommen. Das hat 3 Jahre gedauert und die Deutsche Bank hat die Integration der Postbank fast 10 Jahre nach der Übernahme bis heute nicht bewältigt. Das wirft schon Fragen auf, ob in einer Situation, wo wir niedrige Zinsen haben, die Banken nicht viel Geld verdienen und sich die Wirtschaft auch noch dazu eintrübt, ob da so ein Projekt von Erfolg gekrönt sein kann. Der erste Schritt für eine Fusion wäre wahrscheinlich eine Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe für Sozialpläne, für die Bilanzbereinigung vor einer möglichen Fusion. Aber ob da die Eigentümer, und dazu zählt ja unter anderem auch der Staat, mitziehen, ist unklar. Und das wäre ja nur der erste Schritt.
Also Sie bleiben skeptisch. Clemens Kindermann, Leiter unserer Wirtschaftsredaktion, mit einem Blick in die Geschichte der Deutschen Bank und über die Chancen der geplanten Fusion mit der Commerzbank. Vielen Dank. Morgen beginnt die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilstandard 5G. Gelegenheit für Befürworter und Kritiker, ihre Argumente noch einmal vorzubringen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, wertete die Vergabe als Fortschritt für Deutschlands Internetausbau. Er ist optimistisch, dass die Vergabebedingungen auch in einem Hauptverfahren vor Gericht Bestand haben werden. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte am Freitag die Klagen mehrerer Mobilfunkunternehmen im Eilverfahren zurückgewiesen. Der Präsident des Verbands Bitkom, Achim Berg, kritisierte aber die Auflagen für die Unternehmen.
Die Auktion wurde von politischen Grundsatzdiskussionen überlagert und es wurden Erwartungen an die 5G-Netze geschürt, die mit dem jetzt zu vergebenen Frequenzspektrum schlicht nicht zu erfüllen sind. Gleichzeitig werden die Unternehmen in ein Auflagenkorsett gezwungen, das die Wirtschaftlichkeit der geplanten Investitionen in Frage stellt.
Der neue Mobilfunkstandard 5G soll die derzeitige Technik LTE ablösen und einer Reihe von Technologien den Weg ebnen, zum Beispiel vernetzten Fabriken. Deutschlands Überschuss im Handel mit anderen Ländern ist im vergangenen Jahr gesunken. Laut Bundesbank verringerte sich der Leistungsbilanzüberschuss auf ca. 246,5 Milliarden Euro, mehr als 15 Milliarden Euro weniger als ein Jahr davor. Deutschland führt seit Jahren mehr Waren und Dienstleistungen aus, als es einführt. Kritik kommt vor allem aus den USA, aber auch von der EU-Kommission. Das Bundeswirtschaftsministerium will den Aufbau einer Batteriezellenfertigung für Elektroautos fördern. Mehr als 30 Unternehmen haben sich um die Mittel beworben. Neben Autoherstellern bewarben sich laut Bundeswirtschaftsministerium auch Zulieferer, Batteriehersteller, Chemie- sowie Rohstoff- und Recyclingunternehmen. Die Bundesregierung plant eine Anschubfinanzierung von insgesamt 1 Milliarde Euro. Ziel ist es auch, Arbeitsplätze in der hiesigen Autoindustrie zu erhalten. Auch Volkswagen ist unter den Bewerbern. Der Konzern möchte offenbar aber auch eine langfristige staatliche Förderung für Käufer von Elektroautos erreichen. Das berichten die Zeitung Die Welt und die Deutsche Presseagentur. Sie beziehen sich auf ein Strategiepapier des Konzerns. Bisherige Pläne zur Verkaufsförderung sowie zum Ausbau der Ladeinfrastruktur reichten nicht aus, heißt es darin. Geringverdiener und Kleingewerbe sollten vor allem bis mindestens 2025 Zuschüsse erhalten, wenn sie ein E-Auto kaufen.
Sehr gerne, vielen Dank. Dass Nachrichtsätze für Dieselautos grundsätzlich wirksam sind, hatte der ADAC schon vor gut einem Jahr per Test belegt. Mit einer neuen Untersuchung mit 3 verschiedenen Fahrzeugen und Systemen unterschiedlicher Hersteller ging es nun um den Langzeiteffekt bei einer Fahrleistung von 50.000 Kilometern. Das Ergebnis: Die Stickoxidwerte lassen sich um bis zu 80% senken. Christoph Geismeier.
Beim ADAC sieht man sich bestätigt. Erneut hat ein Test gezeigt, die Nachrüstung von Euro 5 Dieseln ist sinnvoll und machbar. Schäden durch die Nachrüstung an anderen Motorteilen konnten nicht festgestellt werden. Bei dem Alltagstest des ADAC Württemberg wurden 3 Euro 5 Dieselfahrzeuge nachgerüstet und über einen Zeitraum von 5 Monaten und 50.000 Kilometern gefahren. Das Ergebnis: Durch die Nachrüstung lassen sich die schädlichen Stickoxidwerte um bis zu 80% reduzieren. Die Nachrüstsysteme, so der ADAC, arbeiteten zuverlässig. Allerdings, wenn die Außentemperatur sinkt wie im Herbst, kommt manches System an seine Grenze. Hier seien die Autohersteller gefordert. Es müsse mehr Diesel-Software-Updates zur Reduktion der serienmäßigen Abgase geben. Dann könne ein Nachrüstsystem auch bei kalter Witterung besser reinigen. Bislang, so der ADAC, kooperiere aber nur ein Autohersteller vorbildlich mit den Nachrüstunternehmen, und das sei Daimler. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann betonte, die Nachrüstung sei wichtig, um die drohenden Fahrverbote für Euro 5 Diesel zu verhindern.
Soweit Christoph Geismeier über den neuesten ADAC-Test zu Diesel-Nachrüstsätzen. Dass die SPD die Rentenpläne nicht schätzt, die nun die CSU ins Spiel gebracht hat, war zu erwarten. Sie seien inakzeptabel, sagte SPD-Fraktionsvizechef Karl Lauterbach dem Tagesspiegel. Sein Hauptkritikpunkt: das Festhalten der CSU an der auch andernorts umstrittenen Bedürftigkeitsprüfung. Sie mache Rentner zu Bittstellern. Uwe Lüb mit den Details.
Zwar müsse man erst das Ergebnis der Ermittlungen abwarten, so der Vizepräsident des Bundestages Oppermann von der SPD. Aber wenn die Vorwürfe stimmten, müsse die AfD mit einer drastischen Geldbuße und harten Strafen für die Täter rechnen. Oppermanns FDP-Kollege Kubicki sagte dem Handelsblatt, er erwarte nicht nur das baldige politische Ende von AfD-Fraktionschefin Weidel, sondern auch harte Sanktionen gegen die Partei. Es sei nicht sicher, dass sie sich politisch und finanziell davon erholen könne. Linken Fraktionsgeschäftsführer Korte wirft der AfD vor, den Bundestag und die Menschen im Land zu belügen, wenn die Berichte stimmten. Aufklärung verlangt auch seine Kollegin Hasselmann von den Grünen. Die AfD müsse ihr Finanzsystem offenlegen. Bei der CSU hieß es, man wolle erst die Ermittlungen abwarten. Es geht um rund 130.000 Euro aus der Schweiz für den AfD-Kreisverband Bodensee von Fraktionschefin Weidel im Jahr 2017. Nach dem Parteiengesetz ist das nicht zulässig. Die AfD will das Geld Monate später zurückgezahlt haben. Zuletzt hat sie dem Bundestag aber Namen von Spendern genannt, von denen das Geld tatsächlich gekommen sein soll. Nach Recherchen des Spiegels und von Report Mainz handelt es sich dabei um Strohmänner.
Wlüb berichtete: Wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf. Und unter Freunden, die eigentlich nur Koalitionäre auf Zeit sind, schon mal sowieso. Dass der Finanzminister im Etat 2020 erneut eine schwarze Null schaffen will, also einen Haushalt ohne neue Schulden, ist schon länger bekannt. Dass aber die Spielräume im Haushalt deshalb und wegen der abschwächenden Konjunktur kleiner werden und das zulasten bestimmter Ressorts, scheint weniger wünschenswert. Bereits im Vorfeld wurden die Entscheidungen aus dem Finanzministerium misstrauisch beäugt. Volker Fintermer über die Ausgaben 2020.
In einer Frage sind die Beamten im Finanzministerium stoisch. Sie arbeiten für die jeweiligen Haushaltsentwürfe nur das ab, was bereits beschlossene Gesetzeslage ist. Weitergehende Wünsche oder Vorstellungen werden demnach erst dann berücksichtigt, wenn konkrete Gesetzesentwürfe vorliegen. Das gilt aktuell etwa für die Frage einer künftigen Grundrente. Bis zu 8 Milliarden Euro hat Arbeitsminister Hubertus Heil für sein Konzept veranschlagt. Geld, das Heil zufolge aus dem Steuertopf kommen soll. Die Finanzbeamten haben diese Überlegungen im Haushaltsentwurf und in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Das könne frühestens in einer der kommenden Fortschreibungen geschehen, sobald man wisse, was die Bundesregierung konkret plane, heißt es. Diese Nüchternheit gilt auch an anderer Stelle. Grundlage für die wirtschaftlichen Annahmen ist die jeweils aktuelle Konjunkturprojektion der Bundesregierung und die geht derzeit noch von einem Wachstum von 1 statt 1,8% aus. Obwohl der Arbeitsmarkt noch brummt, dürfte das im Umkehrschluss schon auf weniger stark wachsende Steuereinnahmen hinauslaufen. Vor diesem Hintergrund müsse man die richtigen Prioritäten setzen, zumal die Koalition am ausgeglichenen Haushalt festhalten will, heißt es. So plant die Bundesregierung für das kommende Jahr einen Haushaltszuwachs um 1,7%, der in den darauffolgenden Jahren noch geringer ausfallen soll. Konkret wurden in den Eckpunkten 362,6 Milliarden Euro für 2020 eingestellt, nach 356,4 Milliarden im laufenden Jahr. Davon entfallen knapp 11% auf Investitionen, also Forschungsausgaben, den Breitbandausbau und die künstliche Intelligenz. Das seien Investitionsausgaben auf Rekordniveau, heißt es im Finanzministerium. Als Erfolg gilt auch, dass die gesamtstaatliche Schuldenquote ob der erneut ausbleibenden Neuverschuldung in den kommenden Jahren deutlich unter die Maastricht-Grenze von 60% des Bruttoinlandsprodukts fallen wird. Auch in den umstrittenen Titeln Entwicklungshilfe und Verteidigung weist der Entwurf Zuwächse aus. Für die Verteidigung soll im kommenden Jahr mehr zur Verfügung stehen und bis 2020 steigt die sogenannte NATO-Quote, also das Verhältnis der Ausgaben zum Inlandsprodukt, von derzeit 1,25 auf 1,37% an, sodass man der internationalen Verantwortung gerecht werde, heißt es. Die Bundesregierung hat aber eigentlich das Ziel ausgegeben, bis 2024 1,5% für die Verteidigung auszugeben. Ob der bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten fahre die Bundesregierung da auf Sicht und verzichte deshalb auf übereilte Zusagen, heißt es.
Volker Fintermer über den Bundeshaushalt 2020. Und zur Börse. In Frankfurt am Main wartet meine Kollegin Claudia Werle, die heute natürlich die Kurse der beiden Banken im Auge hat, die uns mehr als sonst beschäftigen. Wie haben Anleger denn reagiert auf die Fusionspläne?
Naja, hier an der Börse gibt es eine einfache Rechnung. Wenn zwei zusammengehen, dann entstehen Synergieeffekte. Und so wundert es auch wenig, wenn Bankaktien heute deutlich im Plus sind. Deutsche Bank plus 4%, Aktien der Commerzbank sind 6,5% gestiegen. Aber wenn man sich mal ein bisschen genauer anschaut, wie viel eine Aktie kostet, Commerzbankpapiere beispielsweise 6,48 €. Das ist nicht mal so viel wie eine Pizza. Je nachdem, wo man sie kauft, dann ist diese Pizza auch nicht besonders dick belegt.
ThyssenKrupp erhält einen Großauftrag für Düngemittel in Ägypten. Hat das interessiert?
Ja, das hat wirklich interessiert, denn die Aktien steigen um 2,7%. Es geht um einen Anlagenbau, Planung, Beschaffung, den Bau der Anlage. All das ist damit enthalten. Der Auftragswert, das entspricht einem dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Gut, was das Kurs Plus angeht, auch da muss man ein bisschen relativieren, denn die Aktien des Essener Unternehmens, die waren vor wenigen Tagen deutlich gesunken.
Lufthansa-Papiere sind gesunken. Was steckt dahinter?
Das hängt mit der Sparte, mit der Tochter Cargo zusammen. Die Frachtsparte konnte im vergangenen Jahr den Umsatz und das Ergebnis zwar steigern, aber das hängt nicht so sehr mit steigenden Frachtraten zusammen, sondern vielmehr mit höheren Preisen und mit sinkenden Kosten. Der Boom bei der Luftfracht scheint vorerst vorbei zu sein. Der Markt schrumpft. Auch die ersten beiden Monate in diesem Jahr waren nicht zufriedenstellend. Aktien der Konzernmutter Lufthansa sind heute fast 2% im Minus. Die UBS, die Schweizer Großbank, hat zudem eine Verkaufsempfehlung für diese Papiere ausgesprochen.
Dann kurz noch ein Blick in die zweite Reihe, bevor wir zum DAX kommen. Der Nürnberger Autozulieferer Leoni will 2000 Stellen abbauen und Unternehmensteile verkaufen. Wie kommt das denn an?
Überhaupt nicht gut. Die Aktien brechen regelrecht ein, minus 19,5%. Das Ganze muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass sich die ganze Automobilbranche neu aufstellt.
Der DAX dann?
deutlich im Plus zunächst, verliert im Laufe des Tages aber an Schwung, steht jetzt 27 Punkte tiefer bei 11.659 Punkten.
Dann fehlen uns noch der Rentenmarkt, Euro und Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1.1336 gehandelt, die Umlaufrendite unverändert bei 0% und die Feinunze Gold kostet $1.304,21.
Und mit diesen Informationen von Claudia Werl aus Frankfurt am Main geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. In Kultur heute im Anschluss unter anderem ein Blick nach Stuttgart, wo der Prinz von Homburg inszeniert wird. Ich danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Ursula Menser.